Herzlich willkommen zu Gedankenspiel, dem Podcast rund um Demokratie und Vielfalt in Kita und Hort. In unserem Podcast geben wir Ihnen kurze Impulse und Reflexionsanlässe für Ihre pädagogische Arbeit. In unserer heutigen Folge wollen wir uns dem Thema Macht in pädagogischen Beziehungen widmen. Mein Name ist Ina Zapf. Ich setze gemeinsam mit meinen Kolleginnen das Programm Diversität und Demokratie in Kindertageseinrichtungen stärken in Sachsen um. Ich habe mir heute Alexander Scheidt eingeladen, um über Macht in pädagogischen Beziehungen zu sprechen. Alexander Scheidt ist Professor an der Hochschule Bielefeld. Lieber Alexander, schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, mit euch heute zu sprechen hier.
Bevor wir uns dem Thema widmen, möchte ich dich bitten, dich kurz selbst vorzustellen.
Ja, also ich bin Alexander Scheidt, bin Professor an der Hochschule Bielefeld im Bereich Kindheitspädagogik und meine Denomination, also die Beschreibung meiner Professur, ist Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Beratung, Qualitätsentwicklung und Organisation. Ja, und ich bin von der Ausbildung her Philosoph und daher kommt mir das Thema Macht ganz gut gelegen. Ein spannender Begriff.
Das stimmt, das ist ein guter Übergang zu meinem Einstieg, weil wir haben den Podcast mit dem Titel Umgang mit Macht in Kindertageseinrichtungen überschrieben. Und das hört sich vermutlich für die eine Hörerin oder den anderen Hörer nach etwas Ungutem an, da Macht ja nicht immer mit guten Gefühlen verbunden ist. Macht verbinde ich persönlich ja schnell mit größer und stärker, mit dem Gefühl, dass etwas über mich entschieden wird, obwohl ich gar nicht will, dass es über mich entschieden wird oder auch, dass ich mich nicht wehren kann. Daher fangen wir mal von vorne an, ganz im Sinne der Wissenschaft, mit der Definition, was ist eigentlich Macht?
Ja, also ich habe mir in Vorbereitung auf den Podcast so eine Definition rausgesucht, die stammt von Max Weber, einem bekannten Soziologen. Und der sagt, also Macht ist das Vermögen oder er sagt eigentlich die Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Und da steckt eigentlich schon ganz viel drin. Also er nennt das Chance, aber Vermögen, das trifft es eigentlich noch besser, finde ich. Also Macht kommt eigentlich von Vermögen. Also wir haben die Fähigkeit, etwas zu tun und in der Außenwelt, vor allem in der sozialen Außenwelt, etwas zu erreichen oder unseren Willen durchzusetzen. Und meine Kollegin Frauke Hildebrandt, die hat das mal so definiert: Macht ist die Fähigkeit, die jemand aufgrund einer institutionellen Position oder Persönlichkeit hat, durch die sie Einfluss auf das Handeln anderer Menschen nehmen kann und auch wieder gegen das Widerstreben dieser anderen Menschen. Also auch wenn die das nicht wollen, können wir trotzdem uns durchsetzen.
Das klingt ja schon danach, dass man an der einen oder anderen Stelle auch sagen könnte, ist Macht böse?
Ja, also, also erstmal klingt es ja noch nicht so, dass es unbedingt böse ist, sondern es ist etwas, was wir haben und was wir oder auch nicht haben können. Aber an sich ist es ja erstmal nicht böse, dass man ja seine Interessen verwirklichen will in der Welt und vielleicht auch gegen den Willen anderer.
Also kommt es ein bisschen darauf an, wie ich die Macht einsetze.
Ja, also ich habe es jetzt extra mal so ein bisschen zurückhaltender formuliert oder so, weil natürlich, also du hast ja von diesem unguten Gefühl gesprochen, das wir haben bei Macht. Und ich glaube, das kommt daher, dass wir alle wissen, was toxische Macht ist oder uneingeschränkte Macht. Und die ist definitiv böse. Ja, und wir erleben, dass Macht missbraucht wird, ausgenutzt wird und dass sie uneingeschränkt gelten will. Also Menschen wollen alles durchsetzen Und also brechen den Willen von anderen. Ja, und daher kommt dieses ungute Gefühl und diese toxische Macht, die kann zum Beispiel entstehen, dass wir Ämter oder Positionen übertragen bekommen. Ja, was ja erstmal auch richtig ist, dass wir dann mehr Macht haben in so einer Position. Aber das kann auch verführerisch sein, weil wir unser Ich dann als vielleicht als uneingeschränkt erleben und dann unseren Willen total durchsetzen wollen. Und wir sprechen ja auch manchmal von einem Machtrausch oder so, ja. Also das versetzt uns in einen Rausch, dieser Zustand uneingeschränkter Macht. Und weil wir einfach das Gefühl haben, wir sind einfach überlegen, wir sind besser, stärker. Und da kann man ganz klar sagen, das ist gefährlich, ja. Also das ist gefährlich in Beziehungen, das ist gefährlich in der Erziehung. Und es ist auch auf gesellschaftlicher Ebene gefährlich, weil es führt eigentlich immer zu Gewalt und Zerstörung, sowohl physisch als auch psychisch. Und insofern ist dein Gefühl, es ist was Ungutes macht auch, oder und dieses Gefühl haben wir ja alle irgendwie oder teilen wir ja, dass Macht auch böse sein kann.
Und trotzdem hast du ja ganz zu Beginn schon gesagt, dass Macht ja trotzdem da ist. Es ist erstmal etwas, was in sozialen Beziehungen vorhanden ist. Und auch die Kita, der Alltag zwischen den Kindern und den Fachkräften, ist eine Beziehung. Und in dem Moment spielt auch da Macht definitiv eine Rolle. Und jetzt die Frage an dich. Wenn uns irgendwie deutlich ist, dass es da Machtverhältnisse gibt, natürlich besonders von Seiten der Erwachsenen in Richtung Kinder. Wie können und sollten wir unsere Macht als Erwachsene einsetzen, um sie nicht in diesem Machtrausch zu geraten?
Ja, also ich finde, das ist so, kann man so ganz, ganz simpel sehen. Wir sollten Macht einsetzen, um eine demokratische, gerechte Gemeinschaft zu schaffen. Und das heißt, das bedeutet es auch in einer Kita, das zu schaffen. Also wir setzen unsere Macht ein, um soziale Gerechtigkeit herzustellen, dass wir ausgleichen zwischen verschiedenen Interessen, dass wir unsere Macht einsetzen, dass jeder seine Meinung äußern kann, jeder sich einbringen kann. Und warum tun wir das? Wir tun das, um Einrichtungen, Institutionen zu schaffen, in denen wir einfach Mensch sein dürfen. Also in dem wir machen das nicht, weil wir mit der Kita zum Beispiel irgendetwas dienen müssen, ja, so, also weil wir jetzt denken, wir müssen irgendwie die Menschen der Zukunft ausbilden oder wir müssen irgendwelche Ansprüche erfüllen, sondern erstmal wollen wir einen Platz schaffen, wo wir einfach als Menschen sein dürfen und uns wohlfühlen. Und die Einrichtung, die soll uns dienen, ja, also uns allen, die Akteure in dieser Einrichtung sind. Und dazu sollen wir unsere Und dürfen wir unsere Macht einsetzen? Also das heißt ja auch zum Beispiel, dass die Teamleitung hat ja auch zum Beispiel Macht, ja? Und es hängt ganz stark davon ab, wie reflektiert sie ihre Macht, wie führt sie diese Macht aus und ist das Ziel der Machtausübung eben, diese demokratischen Strukturen zu stärken, Gerechtigkeit zu stärken und dieses Menschliche zu stärken?
Spannender Gedanke. Da kam auch etwas rein. Wie reflektiert ist die Person, die die Macht ausübt? Tatsächlich sind wir uns ja manchmal gar nicht bewusst, an welchen Stellen wir wie handeln. Und ich glaube, dass ja besonders rund um das Thema Macht und Autorität auch unsere eigene Erziehung und unsere eigene Erfahrung eine Rolle spielt, oder?
Ja, also das ist etwas, woran ich ganz, ganz fest glaube, ja, wo ich eine ganz große Überzeugung habe, dass die Erfahrung, die wir in der Kindheit machen und unsere Erziehungserfahrung ganz stark darauf sich auswirkt, wie wir selbst Macht ausüben oder auch Macht erleben. Also das vielleicht ist das, also dass das Erziehungserleben überhaupt schlechthin der Faktor in unserem Erleben von Macht und dem Ausüben von Macht. Und da kann man jetzt ja auch schon wieder was ableiten davon. Also wie wollen wir eigentlich in der Gesellschaft Macht gestalten? Oder wie wollen wir als Menschen Macht ausüben später und Macht erleben? Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir als Kinder auch die Erfahrung machen, dass wir selbst machtvoll sind. Und also es gibt so in der kindlichen Entwicklung, das kennen wir alle, diese sogenannte Autonomiephase oder Trotzphase, ja, wo wir auch ganz stark uns auch durchsetzen wollen. Und das ist auch eine wichtige Erfahrung, die wir da machen, dass wir uns auch mal durchsetzen und auch gegen Erwachsene uns auch durchsetzen. Und das hängt ganz stark davon ab, wie gehen wir mit so etwas um, ja, als Erziehende. Will ich dann den Willen brechen? Will ich meine erwachsene Macht durchsetzen? Oder kann ich in eine Aushandlung gehen, kann in diesen Konflikt gehen und da ja, einen Punkt finden, an dem also entweder auch das Kind seine Macht durchsetzt, ja, oder vielleicht auch ich meine Macht als Erwachsener, Erziehender meine Macht durchsetze. Aber also sorge ich für eine Dynamik, in der es einfach zu Ausgleich kommt.
Genau, auch Kindern schon das Gefühl geben, etwas bewirken zu können. Ne? So
Exakt,
dieses,
ja.
mein Lieblingswort ist in dem Zusammenhang tatsächlich immer diese Selbstwirksamkeit, zu merken, dass ich etwas bewegen kann, dass ich eine Stimme habe. Und es ist ja
Ja.
ein spannender Gedanke, dass ich ja eigentlich mit dem Verhalten, was ich als Pädagogin jetzt in die Kita bringe und mit den Kindern gemeinsam lebe, dass das dann wieder auch unglaublich Auswirkungen nicht nur auf die Persönlichkeit selber hat, sondern ja dann gegebenenfalls wieder auf das Verhalten des Kindes anderen gegenüber, wenn es selbst erwachsen ist. Und da ja sich eigentlich damit ja auch, ne, also entweder ein gesellschaftlicher Wandel möglich wird oder eben auch eine Manifestation von nur die Erwachsenen und nur die Starken haben etwas zu sagen.
Ja, genau, weil das Umgekehrte wäre ja, wenn wir uneingeschränkte Macht von unseren Erziehenden erleben, dann ist das Normale, ja. Und dann haben wir eigentlich auch keinen Mut mehr, uns gegen Ungerechtigkeit zu wehren und selber wirksam zu sein in der Welt. Und genau das brauchen wir, damit wir diesen Machtausgleich schaffen und den braucht es einfach.
Ich finde, da ist auch in den letzten Jahren schon ein Wandel passiert. Wenn ich so an meine Jugend oder so denke, ich habe mich irgendwie wenig politisch oder gesellschaftlich engagiert. Und wenn ich die Jugend von heute sehe, sehe ich da schon einen Unterschied. Da kann man sich jetzt über die Methoden streiten, aber ich finde, dass gerade alles rund um die Klimabewegung ja schon sehr deutlich macht, gerade in den europäischen Ländern, dass da wirklich ein Selbstbewusstsein da ist, auch die Stimme zu erheben und für die eigenen Interessen einzutreten. Und das stimmt mich eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wie Erwachsene ihre Macht einsetzen.
Ja, hoffe ich auch, aber ich weiß gar nicht, ob ich so deinen Optimismus so teile, weil wir, glaube ich, schon auch so Zeiten hatten, also gerade so Ende der 60er, wo sich die junge Generation noch viel stärker so ihrer Macht bewusst war oder noch mehr diesen Machtanspruch hatte, auch was zu verändern und dass wir vielleicht auch so in den letzten Jahren, letzten 20, 30 Jahren auch so, vielleicht auch so ein Bild der gesellschaftlichen Wirklichkeit entwickelt haben, dass wir denken, ja, es kann sich eh nicht mehr viel ändern oder es ist irgendwie alles festgefahren und so weiter. Und das könnte man schon damit assoziieren, dass wir so ein Gefühl von Machtlosigkeit haben gesellschaftlich.
Ja, das stimmt natürlich. Nochmal zurück zu den Pädagoginnen in ihren Kita-Alltag, in ihren Hort-Alltag. Welche Fragen sollten sich denn die Fachkräfte stellen, wenn sie ihre eigene Haltung zum Thema Macht mal auf den Prüfstand stellen wollen? Wenn sie sich mal überlegen wollen, wie gibt es da so zwei, drei Gedanken, die man sich mal machen sollte?
Ja, also welche Fragen sollte man sich stellen? Ja, weil, also vielleicht ist so die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, bin ich mir meiner Macht bewusst? Nehme ich auch diese Rolle an? Also zum Erziehen gehört eben auch Macht, ja. Es ist oder zu menschlichen Beziehungen gehört Macht. Und als Erwachsener bin ich automatisch auch schon einfach, dass ich körperlich stärker bin, größer bin, eine lautere Stimme habe, auch viel machtvoller in meiner Erscheinung. Und kann ich darüber reflektieren und kann das annehmen? Das ist vielleicht so die erste Frage. Und dann so im Umgang dürfen Kinder ihre Bedürfnisse frei äußern. Sind die Bedürfnisse, haben die Bedürfnisse von Kindern Legitimität in jeder Situation? Ja, oder spreche ich bestimmte Bedürfnisse ab? Also das kann zum Beispiel sein, ich muss auf Klo und nee, wir gehen jetzt nicht auf Klo oder so. Ja, das
Wir
wäre,
waren doch gerade alle erst
wir
weg.
waren doch gerade alle auf Klo. Da hättest du doch vorhin sagen können, dass wir auf Klo. Jetzt musst du warten oder so. Ja, so und das ist dann ist diese Äußerung des Bedürfnisses und auch die Erfüllung dieses Bedürfnisses dann nicht gegeben. Und dann die nächste Frage wäre auch so, kann ich mich in die Situation des Kindes hineinversetzen? Also kann ich mir vorstellen, dass die Bedürfnisse, die Kinder äußern, dass das vielleicht auch meine Bedürfnisse sind in bestimmten Situationen oder die ich vielleicht auch als Kind hatte? Also kann ich diese Perspektivübernahme leisten, dass kindliche Bedürfnisse auch menschliche Bedürfnisse sind. Und dann, ja, hat die nächste Frage, hat das Kind die Freiheit, seine Rechte auszuüben? Also wir wissen, Kinder haben Rechte, wir Menschen haben Rechte. Und ein grundsätzliches Recht ist das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Jedes Kind hat das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Und dann so gewaltfrei heißt auch, frei von psychischer Gewalt, von Freiheit von Druck, von Zwang oder von Manipulation. Und so, das ist eine wichtige Frage. Und was man sich in dem Kontext dann auch stellen sollte, ist mein Handeln, also mein pädagogisches Handeln von Sorge geprägt. Also das ist eigentlich auch so der juristische Ausdruck. Man spricht auch zum Beispiel von der elterlichen Sorge. Ja, und nicht von der elterlichen Gewalt mehr, wie man das früher, also früher hat man von der elterlichen Gewalt gesprochen, heute spricht man von der elterlichen Sorge und ist mein Handel von Sorge geprägt. Und dann kann man schon sehen, ja, es gibt auch Situationen, wo ich meine Macht auch voll einsetzen muss, zum Beispiel zum Schutz der Kinder oder, ja, oder zur Abwehr von Gefahren, da muss ich meine Macht einsetzen aber warum handle ich denn so? Weil mein Handeln von Sorge bestimmt ist. Und dann auch noch mal so ein Faktor, also wie ist eigentlich mein Verhältnis zur Moral oder zu was ist eigentlich richtig und falsch, ja? Und dann ist auch so ein Faktor, so vermittle ich dem Kind in Schuldgefühle, ja? Das wäre auch ist auch so eine Form von Machtmissbrauch, ja? Dass ich quasi so ein Gefühl erwecke, ja, du bist irgendwie fehlerhaft oder unvollständig oder unreif, und ich hier, wir Erwachsenen, wir sind alle reif und gut oder die Gemeinschaft ist gut und richtig und du bist falsch. So. Oder, und die Gegenfrage wäre, oder kann ich sehen, dass wir Menschen einfach auch Fehler machen und Übertretungen begehen aus verschiedensten Gründen und ja, kann ich einfach das Gewissen stärken, wie wir lieber miteinander umgehen sollten, oder induziere ich dieses Schuldgefühl, was dann so bleibt auch? Also vielleicht, das sind jetzt viele Fragen, die man sich stellen sollte, aber ich glaube, das ist, was man braucht, um so die eigene Macht auf den Prüfstand zu stellen.
Ist ja auch kein einfaches Thema und damit gibt es, glaube ich, auch nicht nur die eine einfache Frage. Und wenn ich die für mich geklärt habe, dann bin ich in allen Situationen perfekt und mir meiner Macht bewusst oder mir meinem Fehlverhalten bewusst. Das
Also es braucht eigentlich ständig diese Reflexion darüber, Selbstreflexion, auch Feedback von anderen, kollegiales Feedback. Wir Fandst du das komisch, wie ich in der Situation reagiert habe? War das zu arg oder war ich zu soft? War ich, hätte ich mich da stärker durchsetzen sollen? Hätte ich da was sagen müssen in der Situation? Ja, das ist auch ganz wichtig, dass man sich da, also dass diese Reflexion auch nicht einfach nur ich selber reflektiere, sondern ich kann auch mit anderen reflektieren. Ich hole mir Feedback, Supervision und so weiter. Und dann werde ich auch sicherer in meinem Erziehungsverhalten.
Weil es gibt ja schon noch der Gegenpol wäre ja dieser Versuch, gar keine Macht auszuüben und den Kindern wiederum eigentlich alle Entscheidungen zu lassen, ihnen keinen Rahmen zu bieten. Und das ist jetzt für mich auch ein Bild, was ich nicht gut, also was sich für mich nicht gut anfühlt, weil ich schon den Eindruck habe, dass Kinder diese Orientierung auch brauchen.
Ja, also ganz, ganz bestimmt, ja. Das ist ja auch dieser Aspekt von Macht, dass wir uns auch in bestimmten Situationen durchsetzen oder dann Autorität haben. Und so, also das heißt ja gerade, dass man Macht annimmt, ja, und dass man er auch erzieht, ja, so. Und nur, also man sagt manchmal so, ja, Erziehung soll Beziehung werden oder so, ja, so hört sich erstmal gut an, aber in Beziehungen steckt halt auch immer Macht und der entscheidende Faktor ist immer, kann ich die Macht, also kommt es zu einem Ausgleich von Macht, kann ich diese Interessen, die da gegenüberstehen, können die sich ausgleichen, können die ja auch in Konflikten da sein und so weiter und deswegen ist es so, ja, es ist wirklich wichtig, dass man nicht so in die eine Richtung oder in die andere Richtung da rutscht und das so ein dualistisches Denken sich angewöhnt, sondern eigentlich immer wieder sozusagen diesen schmalen Grat in der Mitte halt findet.
Der nicht leicht zu finden ist, aber der da ist und der für jeden ja auch ein bisschen, ne, so den unterschiedlich ist. Der eine kann mehr Macht abgeben und der andere braucht ein bisschen mehr die Zügel auch in seiner Hand, um es.
Ich glaub sogar, das ist so innerhalb so dessen, was okay ist, so auch so zwei, vielleicht so zwei Persönlichkeitsaspekte gibt oder so, ja. Also manche sind auch einfach so ein bisschen strenger achten mehr auf die Struktur und andere, denen ist dann vielleicht ist nicht ganz so wichtig, ja, aber die können eigentlich beide ganz gut miteinander so. Also die im Gegenteil ist eigentlich sogar ganz gut, wenn man beide im Team hat, so, dann. Ja, dann wird es nicht zu locker und auch nicht zu streng, sondern es findet dann so ein Ausgleich statt. Und die Extreme, das wären dann so dieses total Autoritäre, also dieses sich völlig durchsetzen oder dieses, ja, wir machen hier gar nichts und es ist alles, wo ich sozusagen alle meine Verantwortung dann auch abgebe. Aber ich glaube, so auch so in der Mitte gibt es so vielleicht so zwei Ausprägungen oder so, die okay sind.
Und vermutlich haben wir die sogar in unterschiedlichen Aspekten unseres Lebens immer mal sehr unterschiedlich. Es hat jetzt nicht so viel, es ist ja auch nicht nur ein Machtcharakterzug, sondern auch ein Charakterzug, der sich vermutlich in andere Bereiche überträgt. Ich hatte jetzt sofort dieses Bild von, an manchen Stellen kann man gut loslassen und da muss man sich aber beim Kochrezept an jede einzelne Zutat halten, ne? Und das kann man auch beides in sich vereinen.
Genau. Manchmal muss ich mich stärker selbst disziplinieren und manchmal ist es besser, sich zu entspannen. Und genau diese Balance, das ist eigentlich das ganze Geheimnis.
Und obwohl wir jetzt angefangen haben mit "Es macht groß und böse", haben wir, glaube ich, am Ende schon irgendwie gemerkt, dass es einfach, also es ist zum einen dazugehört, dass es vor allen Dingen wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, wirklich bewusst damit umzugehen und dass es dann aber am Ende eben gar nicht böse, sondern tatsächlich auch ein Stück weit notwendig ist, um den Kindern und uns gemeinsam einfach ein gutes Zusammenleben auch zu ermöglichen.
Ja, genau. Ich glaube, Macht ist etwas Menschliches, etwas, was in Beziehungen, menschlichen Beziehungen auftaucht. Das war ja auch so das Eingangszitat, was wir sagten. Und dadurch gehört es dazu. Aber wir müssen ganz klar auch aufpassen, dass das Macht nicht toxisch oder totalitär wird Und dazu ist es auch wichtig, selber wieder machtvoll zu sein. Ja, also das ist so, man kann dieser totalitären Macht oder dieser autoritären Macht, die braucht auch ganz klar die Grenzen und die Einschränkungen. Und dazu müssen wir auch wieder machtvoll sein.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Alexander. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns dieses große Thema so kurz und umfassend wie möglich zu besprechen. Ich hoffe auch, dass für Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, viele Gedanken dabei waren, die Sie in Ihren Alltag mitnehmen können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke auch, hat mich gefreut. Tschüss.
Tschüss.